Wir leben in komplizierten Zeiten. Vielleicht geht es euch auch so. Jedenfalls ich empfinde das so. Und da muss man ja gar nicht auf die politische Landkarte gucken, auf die Europawahl und das, wie die wohl ausgeht, oder auf Russland und sein aggressives Verhalten gegenüber Nachbarländern wie Ukraine, Georgien oder anderen, oder auch nicht auf die scheinbare Aussichtslosigkeit im Konflikt um das Heilige Land. Bleiben wir mal einfach nur bei uns, bei der Kirche, bei uns Christen. Wir lesen mit Wehmut die Apostelgeschichte, wir lesen von den Aufbrüchen, die da geschehen sind, wir beten um Erweckung und wir sehen und erleben bei uns hier im Land, im Westen, im Norden der Welt, eigentlich eher einen Niedergang. In meiner Vikariatsgemeinde, okay, das ist jetzt schon 15 Jahre zurück, zugegeben, auch im Nordosten Deutschlands, wo die SED-Propaganda über 40 Jahre erfolgreich Massen aus der Kirche getrieben hat und sie immer nur einzeln zurückkommen, da haben wir als fünfköpfige Familie den Gottesdienstbesuch verdoppelt. Und das ist ja inzwischen auch Wirklichkeit in vielen anderen Gemeinden, in Hessen, in Hamburg, im Hochschwarzwald, wo immer wir hingucken. Und wenn ich mit Kollegen aus der Gemeinschaftsbewegung spreche, dann stellt sich auch da ein ganz ähnliches Bild offensichtlich dar, was sie mir erzählen, dass es ungefähr eine Dreiteilung gibt. Ein Drittel der Gemeinschaften und Gemeinden, denen es gut geht, die blühen und gedeihen. Ein Drittel, die vermutlich in 10 oder 20 Jahren nicht mehr existieren werden. Und ein drittes Drittel, wo sich entscheiden wird in den nächsten Jahren, wohin die Entwicklung geht. Man muss schon sehr genau hingucken und dann sieht man sie. Aber dann sieht man sie wirklich, die blühenden Gemeinden. Im landeskirchlichen wie im freikirchlichen kirchlichen Bereich, im Nordosten genauso wie im Südwesten unseres Landes. Gott sei Dank. Dort, wo Menschen zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, dort, wo Gemeinschaft attraktiv und heilsam erlebt wird, wo Menschen durch Jesus in ihrem Leben weit über sich hinauswachsen. Und doch scheint eine Erweckung weit, weit weg. Auch bei uns. Vor einigen Jahren hatten wir noch auf unserer Christustreff-Homepage stehen, dass an einem Wochenende durch unsere Gottesdienste 700 Menschen gehen. Donnerstags und sonntags. Puh, das scheint irgendwie weit weg zu sein, oder? Versteht mich nicht falsch. Lasst uns das Gute, was wir erleben und was Gott uns schenkt, nicht schlecht reden. Und doch lasst uns wahrnehmen, in was für Zeiten wir leben. Dass es andere Zeiten sind als vielleicht noch vor 15, 20 Jahren. Wir haben viele Fragen. Aber wo finden wir Antwort? Wir wollen unsere Zeit verstehen und verstehen, wie wir im Hier und Jetzt, heute, als Christen leben und gestalten können. Wie wir die Kraft, die Wahrheit und die Schönheit des Evangeliums von Jesus weitertragen können, leben können in die Welt und heute zum Strahlen bringen können. Und mit unseren Fragen sind wir in bester Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft der Jünger, die Jesus gefragt haben. Und da lese ich uns mal den Predigttext für heute aus Apostelgeschichte 1 und beginne in Vers 1 und ihr könnt auf den Folien mitlesen. Lukas, der vermutliche Autor der Apostelgeschichte, schreibt: In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, also dem Lukas-Evangelium, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher gab er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, noch einige klare Anweisungen. Der Heilige Geist hatte ihn dazu geführt. Diesen Männern hatte er sich nach seinem Leiden gezeigt und ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert, dass er wieder am Leben war. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit: Herr, wirst du das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte: Die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Und als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Und das ist nur etwa einen Kilometer entfernt. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Und dann beschreibt Lukas noch, wer da alle mit dabei war, die Frauen und Männer, und nennt sie mit Namen. So beginnt die Apostelgeschichte. Sie lebten damals in einer Zeitenwende, in einer Schnittstelle der Zeit, wo es ein klares Vorher und ein klares Nachher gab, in der sie sich auch erst einmal orientieren und zurechtfinden mussten. In den Evangelien wird Jesus als der Messias vorgestellt, Gottes im Alten Testament verheißener Retter. Jetzt war er da. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das lesen wir dort in den Evangelien. Jetzt ist er weg und sie sind allein. Sie, die Frauen und Männer, die Jesus nachfolgen, sollen nun fortsetzen, was Jesus angefangen hat. Wie soll das gehen? Wie sollen sie in dieser Vollmacht unterwegs sein können? Und die Jünger hatten offensichtlich viele Fragen. Diese Verse sind zugleich Scharnier oder Schnittstelle zwischen den Evangelien und der neuen Zeit, die kommt. Bisher hatte Jesus sie nur mal probeweise ausgesandt, die 70 oder 72, je 2 und 2. Und dann kamen sie zurück und haben berichtet. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dann haben sie evaluiert und Jesus ist das mit ihnen durchgegangen, was sie erlebt haben. Er hat sie vorbereitet. Und jetzt geht die Geschichte seiner Kirche, die Geschichte seiner Gemeinde richtig los. Und die geht nicht ohne den Heiligen Geist. Ihr werdet tun, was ich tue, sagt Jesus über den Heiligen Geist. Ihr werdet größere Dinge tun, Markus 16. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe, Johannes 14. Seine Gaben in euch sind angelegt, damit sie in der Gemeinde zur Entfaltung kommen, schreibt Paulus in 1. Korinther 12. Seine Frucht wird in eurem Leben reifen, dort, wo ihr ihm Raum gebt, Galater 5. Dreimal ist auch in unseren Versen hier vom Heiligen Geist die Rede. In Vers 2, Jesus hat den von ihm erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist gelehrt. Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr werdet schon bald, sagt Jesus, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das erleben wir dann am Pfingsten, Pfingstwunder, nächstes Kapitel in der Apostelgeschichte. Und Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und meine Zeugen sein. Als wollte Jesus sagen, ohne Heiligen Geist gibt es keine Zeitenwende, keine Kirche, kein Zeugnis in dieser Welt. Das macht Lukas hier in seinem Vorspann sehr deutlich. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden, bis an die letzten Winkel der Welt. Das geht nur, weil sie mit dem Heiligen Geist unterwegs waren, weil sie ihm Raum gegeben haben, weil sie ihm gefolgt sind und gehorsam waren, bis in die letzten Winkel. Das ist wie eine Inhaltsangabe der Apostelgeschichte. Jerusalem und Judäa, darüber erfahren wir das, was Lukas in Apostelgeschichte 1 bis 7 beschreibt. Samaria, Kapitel 8 und ab Kapitel 9 bis 28 geht es dann bis in die letzten Winkel der damals bekannten Welt. Bekannte Namen, Zypern, Kreta, Athen, Rom und auch manche schillernde Namen. Antiochia, Perge, Lystra, Troas, Beröa, Kenchreae. Wer käme da nicht ins Stolpern, wenn man mal eben so den Bibeltext lesen muss? Zwei große Fragen haben die Jünger. Und das können wir uns auf der Folie bei den Versen 6 bis 8 nochmal mitlesen. Zwei große Fragen. Nur der untere Teil. Deshalb fragen sie ihn bei nächster Gelegenheit: Herr, wann, Herr, wirst du das Reich Israels, wirst du dann das Reich Israels wiederherstellen? Eigentlich nur eine Frage, in die versteckt zwei Fragen drin sind. Das soll mein Fokus für die nächsten Minuten sein. Eine zeitliche Frage: Wirst du dann oder zu diesem Zeitpunkt, in dieser Zeit, das Reich Israel wiederherstellen? Und eine politische Frage: Das Königreich Israel, das alte Reich Davids. Das waren ihre beiden Fragen, die für sie kamen, wenn sie gehört haben, dass der Messias Jesus doch da ist und gehen wird und wiederkommen wird. Und Jesus beantwortet beide Fragen ungewöhnlich. Ich möchte drei Themen rauspicken aus dieser Antwort von Jesus, nämlich das Thema Zeit, das Thema Zeuge und das Thema Kraft. Ganz einfach. Und ihr werdet dabei aufgefordert, Griechisch zu lernen, Gebärden mitzumachen und peinliche Fragen zu beantworten. Viel Spaß also. Übrigens, beim Zuhören auf wer auch immer hier vorne predigt, finde ich es immer wichtig, mindestens ein Ohr auch nach oben auszurichten. Was hört ihr von Gott? Was ist der Gedanke, das Wort, das Gott in deinem Herzen stark macht? Ist das etwas für dich, wo du ermutigt wirst, dein Leben ändern sollst oder anderes mehr? Ist das vielleicht etwas, was er dir gibt als Wort für uns als Gemeinde? Dafür wollen wir offen sein und Platz schaffen. Und deswegen wird es auch heute wieder nach dem Abendmahl in der Lobpreiszeit die Möglichkeit geben, zu Johanna zu gehen, die im Vorraum sein wird, und Eindrücke oder Bilder zu teilen, wo ihr den Eindruck habt, das ist jetzt nicht nur für dich und für deinen Glauben und dein Glaubensleben, sondern das ist für uns als Gemeinde. Zeit also. Die peinliche Frage vorab. Wer von euch findet es eine Herausforderung, eine gute Zeitplanung, so Tagesplanung, Wochenplanung zu machen? Ja? Ich weiß nicht, wie es bei euch im großen Saal ist. Hier würde ich mal sagen, traut sich so die Hälfte aufzuzeigen, die andere Hälfte traut sich wahrscheinlich nicht. Oder habt ihr keine Probleme mit eurer Zeitplanung? Wow, das wäre toll. Zeit, die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten waren 40 Tage. 40 Tage, in denen Jesus da war, der Auferstandene in ihrer Mitte. Sie konnten ihn sehen und seine Wunder bestätigten seine Identität. Mit der Himmelfahrt war er auf einmal nicht mehr sichtbar. Aber in seinem Geist, in ihrer Mitte da, Teil der Gemeinschaft, erlebbar, handelnd, wirksam. Sie blieben nicht allein. Jesus sagt in Johannes 16, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, denn dann wird der Tröster oder besser der Begleiter zu euch gesendet. Meinen Geist, sagt Jesus, Gottes Geist, den Heiligen Geist, der überall dort wirkt und wirken kann, wo wir ihm Raum geben und ihm Zeit geben. Und damit sind wir bei diesem Punkt. Wenn unser Tag vollgestopft ist, dass keine freie Minute bleibt, um zur Besinnung zu kommen, dann hat der Heilige Geist in unserem Leben schlechte Karten. Zeit, hier wörtlich, Zeiten und Fristen, wörtlich steht hier im Griechischen, die einen ahnen es schon, Chronos und Kairos. Chronos, das ist die laufende Zeit, deswegen das Symbol, die Zeit, die verrinnt. Jede Minute gleich lang, eine Chronologie, die ich darstellen kann, eine lineare Entwicklung. Und dann gibt es den Kairos. Das ist so etwas wie die von Gott hereinbrechende Zeit, der besondere Moment, das, was mich herausruft aus dem Ganzen. Und so kann man auch die Kirchengeschichte auf zweierlei Weise erzählen. Linear als Abfolge von Ereignissen, wenn zum Beispiel vom Ausbreiten des Evangeliums die Rede ist, und dann kann man das auch flächig darstellen, dann hat es sich ausgebreitet im ganzen Mittelmeerraum und im Nahen Osten und in Nordafrika und dann wurde es über die Jahrhunderte zurückgedrängt und hat sich in Richtung Norden Europa ausgebreitet, wurde dort zurückgedrängt, hat auf einer einsamen irischen Insel überwintert und ist von dort wieder zurückgekommen und jetzt wird es zurückgedrängt und jetzt erleben wir Aufbrüche in Ostasien und in Afrika südlich der Sahara und bei uns hier. So kann man das linear beschreiben. Oder man kann es mit den entscheidenden Schnittpunkten, Weichenstellungen, Revolutionen sozusagen beschreiben. Da, wo es einen Entwicklungssprung gegeben hat. Da, wo Gottes Eingreifen unmittelbar erkennbar scheint. Wenn auch vielleicht oft erst mit zeitlichem Abstand. Zum Beispiel bei Wilberforce, wo es um die Abschaffung der Sklaverei im britischen Weltreich ging, Anfang des 19. Jahrhunderts. 30 Jahre haben sie drum gekämpft. Und dann gab es diesen Moment, wo Gott Gelingen geschenkt hat und wo sie das durchsetzen konnten, weil sie in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs waren. Oder die kräftigen geistlichen Aufbrüche, die wir Erweckungsbewegung nennen, vor 150 Jahren, getragen von mutigen Frauen und Männern in Nordamerika, in Großbritannien, auch bei uns hier in Pommern, Westfalen, Württemberg und Baden. Oder die Reformation, natürlich im 16. Jahrhundert, wo Leute wie Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Zwingli, Calvin, Buzer und andere den Mut hatten, mit einem klaren Bewusstsein für Gottes Reden und dann Raum gegeben haben gegen alle Widerstände und Gott mehr gehorcht haben als den Menschen. Nur um mal diese drei Kairoi zu benennen. Das ist der Kairos, die Situation, die wir beim Schopf ergreifen können, wo wir sagen, die Zeit ist reif für etwas. Die Gelegenheit, die einmal da ist und dann vielleicht auch wieder weg ist. Eine auf einmal offene Tür, in die ich nur noch durchgehen brauche. Vielleicht kennt ihr das in Gesprächen mit Freunden oder Nachbarn. Da ist auf einmal dieser Moment da, wo es total natürlich ist und passend, etwas zu sagen über euren Glauben, der euch trägt, über die Hoffnung, die ihr habt, über die Kraft der Versöhnung, die ihr in Jesus erlebt habt, über den himmlischen Vater, der auch im finstern Tal da ist. Und mir fehlen die Worte oder der Mut oder die Zeit. Mit der Zeit ist das ja so eine seltsame Sache. Fragen wir mal drüben im großen Saal bei euch hinten in der Ecke im Rondell, Teensohn, wie viele Stunden hat der Tag? Ach, keine Sorge, das braucht ihr gar nicht wissen, denn euer Tag besteht ja eh nur aus Schlafen, Essen, Schule, Chillen und Zocken. Nein, das war natürlich nur Spaß. Manchmal geht uns das als Elterngeneration ja so, dass wir so darauf gucken, und ich fürchte, wir gucken deswegen so darauf, weil wir uns selbst entlarvt fühlen. Denn das, worüber wir uns gerne so bei euch aufregen, das betrifft ja unser eigenes Leben, mein eigenes Leben. Womit verdaddel ich nicht alles meine Zeit? Denn wir haben sie ja alle, meines Wissens jedenfalls, hat jeder von uns 24 Stunden zur Verfügung, die wir uns einteilen können. Und die Woche hat, hochgerechnet, 168 Stunden. Und meistens fühlt es sich doch so an, als hätte ich keine Zeit. Sie füllt sich immer irgendwie wie von selbst. Und dann ist der Tag vorbei und ich gucke drauf, was war eigentlich heute Nennenswertes. Ich muss mir die Zeit bewusst nehmen. Und ich muss meine Zeitfresser entlarven. Was ist es bei dir? Insta und TikTok oder YouTube oder die nächste Netflix-Serie? FIFA, Fortnite, Mario Kart? Das morgens noch kurz einmal im Bett umdrehen? Oder das abends noch kurz durch die Nachrichten und die Wetter-Apps scrollen? Meine Zeitfresser halten mich oft davon ab, diese besonderen Zeiten, diesen Kairos Gottes überhaupt wahrzunehmen und im Hier und Jetzt Gott zur Verfügung zu stehen. Gott drängt sich selten auf. Ich glaube, jedenfalls erlebe ich es so, dass er eher leise redet. Ich stelle mir das so vor, dass Gott redet, aber ich höre ihn nicht, ich nehme ihn nicht wahr, ich ignoriere ihn, meistens unbewusst, weil ich ständig was um die Ohren habe, weil ständig was in meinem Terminkalender steht oder weil ich ständig was auf den Ohren habe. Wie will ich Gott hören, wenn ich keine Stille habe? Ich finde es total erstaunlich, das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr ein Bibelwort nehmt und es 10 Minuten in der Stille auf euch wirken lasst. Wieso nach etwa 10 Minuten dieser Text anfängt, zu euch zu reden, ihr Teil werdet der Geschichte, die dort steht, oder auf einmal einzelne Begriffe in den trockenen paulinischen Briefen für euch zum Strahlen kommen und in euer Leben hineinsprechen. Im Gottesdienst hören zu üben, hören auf Gott, Stille zu haben. Das ist so ein bisschen wie früher, die Älteren unter uns erinnern sich, wenn man so die Radioantenne ausrichten musste, damit das Knarschen nachließ. Oder wenn bei der Fußball-WM schnell einer auf dem Dachboden die Fernsehantenne ausrichten musste, damit das nächste Tor auch wirklich zu sehen war, ohne Flimmern und sowas. Das ist für die Jüngeren natürlich völlig unvorstellbar. Aber für mich ist das ein Bild dafür, wie man sich ausrichten muss. Ich möchte lernen, meine Zeiträuber zu identifizieren. Und zu sagen, wie viel Zeit sie haben dürfen und wann Schluss ist. Und von meinen 168 Wochenstunden möchte ich mir Zeit für das Gespräch mit Jesus fest einplanen. Zeit für die Stille vor Gott. Zeit einfach mal zu hören. Zeit bereit zu sein, dass er mich unterbrechen darf, auch in meinem durchgetakteten Tag. Und wenn ich in Begegnungen die offenen Türen sehe, möchte ich gehorsam sein und durchgehen. Meine Zeit steht in deinen Händen, heißt es in Psalm 31. Habt ihr das mal gebetet? Ich finde das ein sehr gefährliches Gebet. Lebe ich danach? Starte ich so in den Tag und gehe mit Jesus die geplanten Aufgaben und Begegnungen bewusst durch, um ihn bewusst mit hineinzunehmen? Für mich persönlich ist, glaube ich, Zeitplanung die größte Falle der Selbstoptimierung. Vielleicht eine meiner größten Baustellen. Schaffe Raum, das, was wir eben gesungen haben, das ist zurzeit mein Lied. Und meine Hoffnung und mein Gebet, weil das die Baustelle ist, wo ich weiterkommen möchte. Zeit, das Symbol, Zeit, die Gebärde, ganz einfach, die kreisende Uhr am Handgelenk. Okay. Das Zweite, der Zeuge. Lesen wir uns noch einmal Vers 7 durch, vielleicht sehen wir noch mal die Folie. Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis in die letzten Winkel der Welt. Die peinliche Frage. Wer von euch findet es schwer, ein guter Zeuge für den Glauben zu sein? Okay, das war jetzt ein bisschen suggestiv. Hier ist es jedenfalls die Mehrheit, nicht alle. Es gibt auch manche Mutige dabei oder die es nicht schwer finden. Das ist schön. Was ist das passende Symbol für den Zeugen? Ich habe länger überlegt und mich dann entschieden, ein Auge zu nehmen. Das sieht man schlecht, weil es immer nach oben guckt. Das ist so ein Spielzeug. Ihr kennt das vielleicht. Ein Auge. Das Auge ist das Auge des Zeugen. Das kann hier so ein bisschen rumrollen. Da kann nichts passieren, weil da so ein Rand ist. Aber dann erinnert es euch daran, dass das Auge da ist. Das ist wie der Zeuge vor Gericht. Der Augenzeuge, er bezeugt das, was da ist. Ich bezeuge als Zeuge, was ich gesehen habe. Ich soll nicht mehr sagen und nicht weniger sagen. Ich soll nichts hinzudichten und ich soll auch nichts Wichtiges weglassen. Wovon kann ich zeugen? Wovon kannst du zeugen? Und ich glaube, das hängt eng zusammen mit dem Thema Zeit. Wenn ich Zeit in die Beziehung mit Jesus investiere, werde ich ihn an vielen Stellen in meinem Leben am Werk sehen. Davon kann ich zeugen. Und ich kann mich vorbereiten. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Nachbarn des Öfteren mal über das Thema Sterben und Tod gesprochen habe, weil gerade ein naher Verwandter gestorben ist. Wie kann ich mich dann vorbereiten, wenn er mich fragt? Ihr als Christen, ihr glaubt doch an Auferstehung. Ist das nicht Humbug? Wie kann ich mich vorbereiten in einfachen, verständlichen Worten? Das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern es hilft mir, gut auf den Punkt zu kommen. Und es hilft dem anderen zu verstehen. Es hat etwas mit Wertschätzung zu tun, wenn ich ihn nicht mit frommen Vokabeln zuballer, die ich selbst gar nicht durchdrungen habe, sondern wenn ich selber verstanden habe, was meine Hoffnung ist und was mein Trost sein kann. Hier sehen wir auch den Zusammenhang, wenn ich meinen Zeiträuber nicht im Griff habe, werde ich auch nicht viel erleben können von Jesus in meinem Leben und also auch nicht viel bezeugen können. Zeuge hat auch eine tiefere Dimension. Und damit sind wir beim Griechischen. Denn im Griechischen steht hier Martyris. Das ist der Märtyrer. Die Apostel sind alle für ihren Glauben ums Leben gekommen. Für das, was sie bezeugt haben. Denn weil sie es nicht nur gesehen haben, sondern weil sie es auch ausgesprochen haben vor der Welt. Ich möchte das nicht. Und ich bin froh, dass es bei uns nicht so ist. Ich bin dankbar für unser Grundgesetz, dessen 75-jähriges Bestehen wir feiern, und für den Artikel 4 darin, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Wie viele unserer Schwestern und Brüder in dieser Welt erleben das ganz anders? Erleben Verfolgung, Unterdrückung, können sich nur im Geheimen treffen, können nie zusammen Lobpreis haben, weil das die Umgebung hören und sie sofort verraten würde. Für den Zeugen, für den Märtyrer geht es um die Frage der Gewichtung. Sie haben offensichtlich etwas, das ihnen wertvoller ist als ihr Leben, als ihre Freiheit, als ihr nächster Urlaub, als ihr kleines Glück. Man kann die Kirchengeschichte nämlich auch so erzählen und diese Kairoi aufzählen, wo Frauen und Männer bereit waren, für ihren Glauben alles andere zurückzulassen, weil Jesus ihnen wichtiger war als alles andere. Ich habe im Konfirmandenunterricht öfter die Geschichte erzählt von der Gegenreformation im Salzburger Land, als es verboten war, im Haus auf dem Bauernhof eine Bibel in deutscher Sprache zu besitzen. Und wer das hatte, der wurde entweder umgebracht oder musste aus dem Land fliehen. Und viele der Salzburger Christen sind dann nach Ostpreußen, nach Russland, in andere Gegenden ausgewandert, haben alles aufgegeben, weil ihnen Gottes Wort wichtiger war, als ihr Haus und Hof, in denen die Familie Generationen vorher schon gelebt hat. Was ist mir die Bibel wert, mein Glaube wert? Es geht aber auch kleiner. Am vergangenen Pfingstmontag hatten wir Jona-Festival in Stadtallendorf, dort wo wir als Christustreff mitbeteiligt sind, am Forum Missionarische Kirche hier in der Region. Und dort hatten wir das Thema Mutproben und da haben zwei aus Niederkaufungen, Björn und Tabia Knoblauch, erzählt, dass sie gerade aus der Kinderphase raus sind, die Kinder ungefähr so alt wie unsere und der Letzte geht nächstes Jahr aus dem Haus. Und Gott hat ihnen aufs Herz gelegt, ein Pflegekind anzunehmen mit einigen speziellen Extrabedürfnissen. Und sie haben das lange überlegt und haben uns in dem kurzen Interview sehr toll mit reingenommen, was das auch für ein Ringen war. Naja, jetzt sind doch die Kinder aus dem Haus und jetzt gibt's doch neue Freiheiten und Möglichkeiten und was kann man nicht alles? Und sie haben sich dafür entschieden, dieses Kind aufzunehmen, weil Jesus sie gerufen hat und sie gefolgt sind. Mich fordert das heraus. Was ist mir mein Glaube wert? Was ist mir mein Jesus wert in meinem Leben? Gegenüber meinem kleinen Glück, meinem nächsten Urlaub. Oder ich denke an die ukrainische Gemeinde hier im Haus. Ich denke daran, wie sie Kontakt finden zu anderen Ukrainern hier auf ganz unkomplizierte Weise und ganz selbstverständlich und fröhlich zu Bibelkreisen einladen. Und wir saßen hier vorgestern in einer Runde und da hat eine erzählt, die ist im November hier zum Glauben gekommen, weil sie durch kulturelle Aktionen Gemeinschaft, Kontakt zur Gemeinschaft gefunden hat und dann eine aus der Runde an ihr dran blieb und ihr von Jesus erzählt hat. Und so könnten einige aus den ukrainischen Gottesdienstmitgliedern, die sich jeden Samstag hier im Roten Saal treffen, erzählen, wie sie in den letzten Jahren hier zum Glauben gefunden haben. Die sind alle nicht freiwillig hier, sondern mussten fliehen aus dem Krieg und haben trotzdem hier nicht lange am Jammern festgehalten, sondern gefragt, okay, Jesus, was können wir hier mit dir tun und erleben? Wir suchen uns die Zeit nicht aus, in der wir leben. Aber wir sollten, wie auch immer die Zeit ist, Zeugen sein in dieser Welt für die Schönheit und die Kraft und die Wahrheit des Evangeliums und bereit sein für den Kairos, den Gott heute für uns bereithält. Wir hatten die Zeit, wir hatten das Auge, das Zeugnis und als letztes die Kraft. Die peinliche Frage, wer von euch geht ins Gym oder tut etwas für die körperliche Fitness? Zögerlich, und dann ist es doch die Mehrheit, wie immer das aussieht. Das ist die Gebärde für Kraft und da habe ich auch was Passendes mir ausgeliehen. Das wäre nicht meine Wahl, aber gut. Was sagt Jesus noch gleich? Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein. Es gibt so viele Dinge, die in unserer Welt Energie kosten. Die Weltlage und die Frage, wie es wird in der Zukunft, die Angst vor dem zunehmenden Extremwetterphänomen, schwierige Gespräche und Situationen mit Menschen, die Angst vor KI, die vielleicht morgen meinen Job klauen wird. Mit welcher Kraft lebst du? In der Bibel hören wir die vielstimmige Einladung: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Kraft von Gott. Griechisch Dynamis. Das ist das Dynamit Gottes, die Dynamik Gottes. Das ist weit mehr als ein Muskel, den ich trainiere, sondern das ist wie eine Explosion, wie eine Bewegung, wie eine Welle, die sich ausbreitet und alles andere mitreißt. Vor einigen Wochen hatte Thorsten hier in unserer Predigtreihe das Bild von dem Hybrid, lebe nicht Hybrid, mal aus deiner Kraft und wenn deine Kraft zu Ende ist, dann bettelst du um Gottes Kraft, sondern lebe aus seiner Energie, aus Gottes Kraft. Setze alles auf ihn. Ohne Heiligen Geist gibt es kein Zeugnis in dieser Welt. Lasse ich ihn wirken? William Temple, der Erzbischof von Canterbury in den 1940er Jahren, hat einen starken Satz gesagt und den habe ich euch mal hier mitgebracht. Es nützt nichts, mir ein Stück wie Hamlet oder König Lear zu geben und mir zu sagen, ich solle so ein Theaterstück schreiben. Shakespeare konnte es, ich nicht. Und es ist nicht gut, mir ein Leben wie das von Jesus zu zeigen und mir zu sagen, so zu leben. Jesus konnte das, ich nicht. Aber wenn die Genialität oder das Genie von Shakespeare in mir wäre, dann könnte ich solche Stücke schreiben. Und wenn der Geist von Jesus in mich käme, dann könnte ich so ein Leben führen wie er. Aus welcher Kraft willst du leben? Ihr Lieben, wir haben diese Kraft verheißen bekommen von Jesus. Und da gibt es kein Wenn und wenn das, dann vielleicht, sondern Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Sie ist da. Sie ist anzapfbar, abrufbar für uns. Willst du es wirklich mit deiner kleinen Kraft probieren? Wie armselig. Ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Für den Alltag, für die Arbeit, für die Gespräche mit dem Nachbarn und für die Sendung in die große, weite Welt. Es ist spannend zu hören und zu lesen, wenn wir immer mal wieder im Fakt Berichte haben von Sabine aus Brasilien, von Heidi und Rainer aus Indonesien, von Mila und David aus Ägypten, von Aaron, von der Grenze zum Sudan und wie sie aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, wie sie erleben, wie Gott etwas vorbereitet und sie diesen Kairos nutzen, um sein Reich zu verkünden. Und ich freue mich schon nachher zu hören, wenn Elena und David ausgesandt werden nach Thailand. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Die Zeit, die Gebärde. Wie füllst du die 168 Stunden deiner Woche? Wofür nimmst du dir Zeit? Darf Jesus dich unterbrechen in deinem Tagesplan durch seinen Kairos? Bau dir konkret in der kommenden Woche Zeit der Stille vor Gott ein. Am besten jeden Tag nur 10 Minuten. Stille, ein Bibelvers, vielleicht ein Liedvers und dann einfach Stille und ihn wirken lassen. Der Zeuge, das Auge. Mit welchem Freund, Nachbarn oder Arbeitskollegen bist du gerade im Gespräch, wo du dich vorbereiten kannst, um seinet oder ihretwillen, um deinen Glauben, deine Hoffnung, deinen Jesus ihm nahe zu bringen, verständlich und einladend zu erklären dort, wo Gott dir einen Kairos schenkt. Wo lässt du dich von Gott aus deinem Alltag herausreißen mit der Frage, ob Gott dich vielleicht an ganz anderer Stelle auf dieser Welt gebrauchen will? Bist du bereit zu gehen, dein kleines vermeintliches Glück Jesus zur Verfügung zu stellen für etwas viel Größeres? Und als drittes die Kraft. Aus welcher Kraft willst du leben? Ist Gott nur der Lückenbüßer, wenn deine Kraft gerade nicht mehr reicht? Lebe nicht hybrid. Lass Gott ganz wirken in dir. Werde Shakespeare oder besser, werde Jesus. Lass seinen Geist in dir wohnen und durch dich wirken. Wir werden gleich miteinander Abendmahl feiern und dann steht dort im Communio, wo wir uns in Runden zusammenstellen, das Kreuz in der Mitte. Und ich lade dich ein, leg doch in Gedanken deine Zeit und deine Kraft an dieses Kreuz und stell sie einfach Gott zu Füßen. Und sage, drücke damit innerlich aus, dass du ihn wirken lassen willst. Und dann empfange Brot und Kelch als Jesus in dir. Und sage ihm, meine Zeit steht in deinen Händen. Aus deiner Kraft will ich leben. Schaffe ihm Raum und lass ihn wirken. Sei sein Zeuge aus seiner Kraft in den Zeiten, die er schenkt. Und ob Gott dann wieder eine neue Erweckung bei uns ausruft in Deutschland oder nicht oder später, dafür wollen wir auf Knien beten. Aber das brauchen wir nicht zu wissen. Ich bete. Jesus, unsere Zeit steht in deinen Händen. Du hast sie uns gegeben, als du uns das Leben schenktest. Und du nimmst sie uns wieder zu deiner Zeit. Und dazwischen laufen wir in unserem Leben und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, die Zeit gut zu nutzen, dir zur Verfügung zu stehen, nicht auf falsche Pferde zu bauen, nicht falsche Lückenbüßer und Zeitfresser unsere Zeit klauen zu lassen. Du hast uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, deinen Heiligen Geist. Aus ihm dürfen wir leben. Und Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du diesen Raum und unsere Herzen füllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir uns ganz neu für die kommende Woche, für die Aufgaben und die Begegnungen, die vor uns liegen, dir zur Verfügung stellen können. Hilf uns, deine Zeugen zu sein, in deiner Kraft, in der Zeit, in die du uns stellst. Amen.